Klug auf Knopfdruck, der Wissenspodcast. Ahoi, salü, ich bin Philipp Kaute und hier gibt es Ideen aus Geschichte und Philosophie, die dich pfiffiger und schlauer machen. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, das eigentlich auf der Hand liegt. Also ich stelle mir gerade die Frage, warum ich nicht schon viel früher eine Episode dazu gemacht habe. Aber gut, man sagt ja, besser später als nie. Thema ist nämlich die Eloquenz, also die Redegewandtheit. Und wir machen uns mal gemeinsam Gedanken darüber, schlage ich vor, warum du, wenn du im Beruf weiterkommen möchtest, warum du gut reden können solltest und warum Menschen, die sich gut auszudrücken wissen, eben dadurch gute Voraussetzungen mitbringen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. Also vielleicht können wir sogar so mutig sein und diese Folge schon mal vorab auf einen Nenner bringen, der da lautet, je besser du reden kannst, desto größer ist deine sprachliche Ausdrucksweise und je größer wiederum deine sprachliche Ausdrucksweise ist, desto größer ist dein Radius und umso weiter kannst du es bringen. Ja, ich weiß, ich nehme den Mund jetzt sehr, sehr voll, aber wir können das ja mal auseinanderdröseln und genau untersuchen. Und du hörst wie immer sehr, sehr kritisch zu, denn es ist ja auch ein Philosophie-Podcast und ich lade dich auch immer wieder gerne dazu ein, ja, besonders kritisch und mit einer gewissen Portion Skepsis zuzuhören. Also, gehen wir mal zurück ins Mittelalter. Es geht ja hier schließlich auch um Geschichte und du weißt vielleicht, dass früher nur wenige Menschen lesen konnten. Die Quote der Analphabeten war sehr, sehr hoch in der Gesellschaft damals. Schlicht und ergreifend, weil die meisten Menschen auf dem Land gelebt haben, auf Höfen gearbeitet haben und ein Großteil der Menschen musste gar nicht lesen und schreiben können. Ein kleines Kuriosum übrigens, ein kleiner sogenannter Fun-Fact aus der Geschichte. Im Spätmittelalter gab es hochrangige Adlige, die nicht lesen und auch nicht schreiben konnten, und die waren sogar stolz darauf. Die haben sich was darauf eingebildet, dass sie gar nicht lesen oder schreiben konnten. Die haben gesagt, ja schaut mal, wir haben es gar nicht nötig. Denn sie hatten schließlich andere, die ihnen vorlasen oder die für sie geschrieben haben. Dafür hatten die einfach Personal. Also früher konnten auch Teile der Eliten nicht lesen. Aber im 17. und vor allem dann im 18. Jahrhundert hat die Lesefähigkeit zugenommen in der Bevölkerung, zum Beispiel in den deutschen Staaten. Immer mehr Menschen konnten lesen und schreiben, aber das hat auch wieder nicht allen gepasst. Vor allem nicht den Eliten, also denen, die belesen waren. Du hast sicher schon mal vom Freiherr Knigge gehört. Man kann sich ja heute noch Knigge-Ratgeber besorgen oder Knigge-Kurse belegen, wenn es um anständiges Benehmen geht. Und Knigge gehörte ja zu den gebildeten Ständen, so hat man das damals genannt. Und also man muss das sagen, er gehörte nicht zum gemeinen Volk. Und in den gebildeten Ständen gab es massive Vorbehalte dagegen, dass jetzt auch ja, so einfache Menschen, so ärmere Menschen lesen lernen. Knigge war der Meinung, dass man einfache Menschen, also etwa damals Bauern, dass man sie unterrichten muss, damit sie ökonomisch leistungsfähiger werden. Also er hat das zweckmäßigen Schulunterricht genannt. Aber er hat im Prinzip gesagt, lass die armen Leute bloß nicht lesen, lass die bloß nicht zu klug werden, sonst wissen die, wie schlecht es ihnen geht. Also er hat das natürlich ein bisschen gewählter ausgedrückt. Knigge hat gefordert, einfache Menschen dürfen nicht durch falsche Lesestoffe in eine Ideenwelt versetzt werden, die dazu beitragen kann, dass ihnen die Augen geöffnet werden über ihren armseligen Zustand. So und weiter hat er geschrieben, es sei töricht, sie durch zu viel Aufklärung unzufrieden mit ihrer Lage zu machen, sie zu Philosophen zu machen, die über die ungleiche Austeilung der Glücksgüter deklamieren. Also gut, ausdrücken konnte er sich, der Knigge, aber was man inhaltlich von seiner Meinung halten soll, naja, das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber es gab auch schon vorher, genauer gesagt im 16. Jahrhundert, also 1500 noch was, eine der bekanntesten Figuren in der deutschen Geschichte, nämlich Martin Luther, der ja die katholische Kirche herausgefordert hat und durch dessen Wirken es ja dann später Protestanten gab. Das alles hätte Luther nicht bewerkstelligen können, wenn er eines nicht gehabt hätte, nämlich seine Sprache und seine Sprachvielfalt, seine Ausdrucksweise. Zugegeben, Luther konnte sich auch ziemlich derb ausdrücken, das hat er auch getan, aber es war eben die Sprache, die es Luther erlaubt hat, die es ihm ermöglicht hat, so einflussreich zu werden. Später dann ja sogar bei der Bibelübersetzung. Ja, wir benutzen ja heute ganz viele Begriffe, die er geprägt hat. Und da gab es auch einen Historiker vor rund 140 Jahren, also so um das Jahr 1880 herum, einen Historiker, der hieß Heinrich von Treitschke. Und ich lese dir mal vor, was dieser Historiker, dieser Heinrich von Treitschke, über Luther geschrieben hat. Das liest sich nämlich ganz, ganz drollig. Also, aus den tiefen Augen dieses urwüchsigen deutschen Bauernsohnes blitzte der alte Heldenmut der Germanen, der die Welt nicht flieht, sondern sie zu beherrschen sucht durch die Macht des sittlichen Willens. Und weil er heraussagte, was im Gemüte seines Volkes schon lebte, konnte der arme Mönch in wenigen Jahren wachsen und wachsen und schließlich der neuen römischen Weltmacht ebenso furchtbar werden wie einst die deutschen Kohortenstürmer dem Reiche der Cäsaren. Also so schreibt Heinrich von Treitschke. Pfiffig und clever, die frische Idee für den Alltag. Ei, was bedeutet das jetzt für dich und für mich? Also was können wir jetzt für unseren Berufsalltag da rausziehen? Es gibt ja in der heutigen Zeit Schnelllesetechniken. Also da lernt man, so viele Seiten wie möglich in sehr kurzer Zeit zu lesen. Also es gewissermaßen zu überfliegen und trotzdem Inhalte mitzunehmen. Und ich möchte das an sich gar nicht kritisieren, denn das kann durchaus wertvoll sein. Und es hat an vielen Stellen sicher einen Sinn, wenn man diese Schnelllesetechniken beherrscht. Trotzdem kannst du ja mal überlegen, ob du dir nicht eine kleine Übung angewöhnen möchtest. Also nimm dir einmal jeden Abend, vielleicht für 10 Minuten oder 15 Minuten, das Buch eines klassischen Autors. Damit meine ich zum Beispiel ein Buch von Franz Kafka, von Heinrich Böll, von Stefan Zweig oder Theodor Fontane oder Thomas Mann. Und dann liest du mal 10 Minuten lang in den Büchern dieser Autoren. Und Achtung, jetzt kommt's. Du liest ganz langsam und du sprichst die Worte im Flüsterton mit. Und es kommt dabei überhaupt nicht darauf an, so viel wie möglich zu lesen. Es kommt nicht auf die Menge an. Es ist also wirklich gleichgültig, wie weit du im Text kommst. Sondern es geht einfach nur darum, möglichst dich die Worte auf der Zunge zergehen zu lassen. Also langsam flüsternd lesen. Jetzt fragst du dich ja, warum? Wenn du das regelmäßig machst, dann kannst du dich auch im Beruf immer besser ausdrücken. Also man wird dadurch wirklich redegewandter, eloquenter. Und von Nikolaus Enkelmann, den ich ja sehr, sehr schätze, habe ich ja mal gelernt, wer reden kann, wird vorgeschickt. Das hat er ganz oft gesagt, wer reden kann, wird vorgeschickt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen und eloquent werden. Auch diese Episode endet natürlich, wie sollte es anders sein, mit einer Redewendung, deren Hintergrund oder deren Entstehung erläutert wird. Und diesmal hängen wir es an die große Glocke. Wann hast du zuletzt etwas an die große Glocke gehängt? Das sagen wir ja, wenn etwas eigentlich nicht bekannt gemacht werden soll. Ich weiß noch gut, ich habe einmal in einem Unternehmen die Abteilung gewechselt und war dann eben klar für eine andere Abteilung tätig. Und alle, die Bescheid wissen sollten, die wussten auch Bescheid, aber eben niemand sonst. Und ich weiß noch ganz genau, das war im Jahr 2004 und da hat dann mein neuer Chef damals zu mir gesagt, bitte hängen Sie es noch nicht an die große Glocke. So, aber woher kommt dieser Ausdruck? Der Ursprung ist im Mittelalter, so habe ich das bei Norbert Golluch gelesen, wenn ein Streit vor Gericht gebracht wurde, also wenn ein privater Streit in einer Gerichtsverhandlung gelöst werden sollte, dann wurde die Gerichtsglocke geläutet. und die Glocke, die rief die Leute zur Verhandlung. Aber dadurch wurde ja eben aus einem privaten Streit eine öffentliche Angelegenheit, also eine große Sache wurde daraus gemacht. Oder es gab früher auch Kirchen, die die Glocke geläutet haben, wenn zum Beispiel ein Feuer in der Stadt war. Denn es gab ja kein Radio oder Fernsehen oder Twitter. Also die Kirchenglocke war dann das Signal an alle, Achtung, Gefahr. Und wenn man mit der Glocke also etwas bekannt machen wollte, dann hat man das eben getan, man hat die Glocke geläutet und jeder wusste davon. Und daher kommt der Ausdruck, etwas an die große Glocke hängen. So, jetzt weißt du's, aber hängst nicht an die große Glocke, gell? Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt, und ich lade dich wieder ein. Schau dir doch mal meine Homepage an, philippkaute.de. Da findest du mehr über meine Bücher, über meine Vorträge. Und hör dir doch auch mal die älteren Podcast-Folgen an, zum Beispiel Folge 23 oder 33. Denn ich garantiere dir, mit mir bist du klug auf Knopfdruck.